Und jetzt die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit.
Genau, die Sternzeit, und zwar heute mit
Christoph Naue
und Hilde Regeniter.
Hilde, Hand aufs Herz, wie warst du in der Schule?
Ach, ganz ehrlich gesagt, so ziemlich durchschnittlich.
Okay, und hattest du Schiss vor Klausuren und Tests damals? Also weißt du das noch?
Klar hatte ich Schiss, aber so die totale Zitterpartie war es eigentlich normalerweise eher nicht.
Also ich hatte damals schon Schiss, muss ich ganz ehrlich sagen, aber irgendwie hat es dann ja doch immer geklappt. Andere, die hatten da schon richtige Angstattacken, ja, und dann konnten sie plötzlich gar nichts mehr.
Prüfungsangst nennt man sowas.
Genau, und wer darunter leidet, schleppt dieses Problem ja meistens dann doch etwas längere Zeit mit sich herum. Zum Beispiel auch im Studium. So wie mein Kumpel, der Nikolai, der studiert Maschinenbau und ja, der zittert vor jedem einzelnen Examen. Ja, immer vor der Angst, jetzt ein Blackout zu erleiden.
Blackout, das Ende des Wissens. So heißt unsere Reportage. Gleich als nächstes kommt aber erst die Wochenschau und da geht's um die Seele.
Domradio Sternzeit. Wochenschau.
Wir befinden uns in der Zukunft. Die Menschheit ist so gut wie ausgestorben. Wir wurden von einer anderen Spezies überfallen, die unsere Erinnerungen löscht, um unsere Körper zu benutzen. Aber einige von uns sind noch übrig und schlagen zurück.
Das klingt ja ziemlich düster. Was war das denn?
Ein Ausschnitt aus dem neuen Kino Thriller nach dem Buch von der Bestseller-Autorin Stefanie Meyer. Der Titel Seelen, denn es geht darum, ja, dass die letzten überlebenden Menschen um ihre Seele kämpfen.
Ja, und da fragt man sich natürlich, was ist eigentlich die Seele?
Eine Seele lebt, eine Seele lacht. Ich glaube, die Seele ist das, was den Menschen ausmacht.
Wenn man stirbt, dass die dann im Himmel kommt.
Ohne eine Seele ist man kein Mensch.
Die Seele ist das einzig Unsterbliche an den Menschen.
Irgendwie ist da ja immer wieder das Wort unsterblich gefallen.
Ja, zumindest viele religiöse Menschen glauben an ein Leben nach dem Tod, bei dem der Körper vergeht, die Seele aber fortbesteht. Übrigens eine Vorstellung, die älter ist als das Christentum selbst, sagt Theologe und Psychiater Eckhard Frick.
Beim Sterben des Menschen, also in dieser Situation, stellt sich der Mensch die Frage nach dem Bleibenden. Oder Platon hat das als das Unsterbliche im Menschen gesehen.
Ja, und dieses Unsterbliche, das wurde oft auch bildlich dargestellt, wie zum Beispiel?
Als Vogel zum Beispiel oder Schmetterling oder auch einfach als Windhauch.
Und das, was wir nicht feststellen können und was dennoch das Wesentliche am Menschen ist, nennen wir Seele.
Und für Christen kommt genau an dieser Stelle noch was anderes ins Spiel.
Genau, nämlich der direkte Draht zu Gott. Darum geht es auch in der Bibel gleich am Anfang in der Schöpfungsgeschichte.
Der Mensch wird, so steht es im Buch Genesis, dadurch, dass der göttliche Atem ihm eingeblasen wird vom Schöpfer, wird zu einer lebendigen Seele.
Und diese Seele, die ist weder sichtbar noch messbar, auch nicht mit modernster Technik. Warum fasziniert gerade die Seele die Menschen trotzdem so sehr?
Wahrscheinlich gerade deshalb, weil sie eben kaum zu fassen ist. Im neuen Kinofilm steht die Seele übrigens auch für das Gute, für die Liebe. Im Unterschied zum Bösen, zum Seelenlosen. Eine Idee, die viele teilen.
Meine Seele ist mir sehr wichtig. Also es hat ja auch mit Gefühl zu tun. Also darauf sollte man schon hören.
Die sorgt dafür, dass der Mensch mehr ist als die Summe seiner Teile, also als die Aminosäuren und das, was ihn sonst noch chemisch zusammenhält. Und deshalb glaube ich auch, dass man den Menschen zwar irgendwann von den Zellen her erschaffen kann, aber nicht das, was den Menschen eigentlich ausmacht.
Ja, und umso wichtiger ist dann ja wohl eine gute Seelsorge.
Und dafür ist nicht nur die Kirche zuständig. Jeder Mensch sollte ja jederzeit gut auf seine Seele aufpassen.
Wenn wir uns Zeit nehmen können, in der Erholung, im Urlaub, auch im Schlaf, dann kann die Seele nachkommen und kann sprechen in der Kreativität, im Traum, in den Einfällen.
Und wer sich den Kinofilm Seelen anschauen will, der läuft am 13. Juni in den deutschen Kinos an.
Domradio Sternzeit. Gehört.
Und da erinnern wir uns mal an diesen Zimmermannssohn aus Nazareth damals, der zu diesen beiden Brüdern Simon und Andreas kommt und sie auffordert, einfach alles stehen, fallen und liegen zu lassen, um ihn zu begleiten und auch Menschenfischer zu werden. Das ist immer noch eine unglaubliche Geschichte, die sich aber vor kurzem ein bisschen ähnlich wiederholt hat. Der Musiker Christoph Zehnender, der hat sich nämlich ein bisschen so ähnlich verhalten.
Er hatte alles, was man sich eigentlich erträumen kann. Einen Job bei unseren Kollegen vom Südwestrundfunk, ein Haus, eine Familie mit zwei Kindern und das Ansehen eines christlichen Liederschreibers, der durch die Republik tourt, ja, um seine Form des Gemeindegesangs zu präsentieren und Vorträge darüber zu halten. Und dann kam plötzlich dieser Anruf. Nein, nicht von Jesus, aber von einem Ordensbruder aus dem Kloster Triefenstein in Unterfranken. Kannst du uns helfen?
Und was hat er gemacht? Hat er geholfen?
Ja, er hat seine Frau gefragt und weil die das Kloster auch gerne mag, hieß es dann, raus aus dem alten Leben, rein ins Kloster. Christoph Zehnder macht jetzt dort die Gästebetreuung und die Öffentlichkeitsarbeit. Seinen alten Job hat er jetzt vollkommen an den Nagel gehängt, ja, zum großen Staunen seiner Kollegen.
Und die Musik, hat er die auch an den Nagel gehängt?
Nein, die macht er weiter. Und er hat gerade erst die schönsten Lieder über seinen Glauben auf einer CD zusammengestellt. Ganz nah heißt die Scheibe. Er hat die Stücke dafür aber extra nochmal eingespielt und neu betextet.
Und wir hören jetzt den Titelsong daraus, wo es um die Nähe Gottes geht, wie sie im Psalm 34 zugesichert wird. Christoph Zehnender, ganz nah. Hier kommt er jetzt.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Christoph Zehnender war das. Mehr von ihm ein bisschen später. Jetzt ist erstmal Zeit hierfür.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Im ersten Semester hat das halt bei mir angefangen. Ich habe halt angefangen zu lernen. Und in der ersten Klausur war es halt so, hat der Dozent gesagt, ja, hier, das geht nicht so. Und dann merkte man schon, dass man nervös wurde. Und das ist dann zum ersten Blackout gekommen. Und dann, man sah dann auch quasi eine Einsicht, wo dann der Blackout hingeführt hatte, nämlich dass danach nichts mehr richtig war, aber davor alles seine Richtigkeit hatte.
Ja, das ist natürlich ein bisschen unangenehm. Wem ist es so gegangen?
Das war der Nico, unser Protagonist quasi heute. Oder vielleicht sollte ich sagen, unser Prüfungsangstopfer. Am besten erstellt sich einmal und natürlich auch seinen Studiengang selbst vor.
Hallo, mein Name ist Nikolai Treule und ich studiere Maschinenbau an der Ruhr-Uni Bochum. Ich finde das halt sehr interessant und mich interessiert halt der Großmaschinenbau und mich interessiert es halt wirklich, wie man vom kleinen Zahnrad zum Schluss auf dieses große ganze Gebilde kommt, was dann nahtlos ineinander übergeht. Man sah halt schon, dass am Anfang halt sehr relativ viele Grundlagen gibt, also man hat Chemie gemacht, später Werkstoffe dabei, Mathe und Mechanik. Im Endeffekt muss man sich halt auch darauf vorbereiten, dass Mathe schon ziemlich weit verankert in diesem Studiengang ist. Ja, das ist halt auch so das, was die meisten Leute bei uns am Studium daran hindert, dann irgendwann das weiterzumachen, da Mathe doch relativ komplex und, ist und man halt echt viel dafür tun muss.
Oh, Mathe, ja.
Da haben wir es wieder, ne?
Da war es wieder. Und auch abgesehen von Mathe klingt das nach ganz schön viel Stoff, was der Gute da vor sich hat, ne?
Tatsache. Maschinenbau gehört einfach zu einem der schwersten Studiengänge allgemein. Und schon allein deshalb, weil so viele Einzelfächer dazugehören. Was hat er nicht alles gesagt, ne? Und deshalb ist es ja vielleicht auch kein Wunder, dass Maschinenbau auch allgemein als eines der, ja, Studienfächer gilt mit der höchsten Abbrecherrate.
Und das, ehrlich gesagt, ist vielleicht auch nicht so besonders ermutigend für jemand, der sowieso nicht so auf Prüfungen steht, oder?
Das stimmt. Trotzdem hat Nico ja ganz bewusst dafür entschieden und er schiebt sein Problem mit den Prüfungen nicht darauf, dass Maschinenbau jetzt so unglaublich schwer zu meistern sei, sondern an der an der Uni Bonn, wo er studiert, da liegt das natürlich nicht dran.
Also ich muss doch sagen, es ist ziemlich gefächert, das Studium, macht auf jeden Fall aber auch Spaß, da man bei uns in der Uni halt auch gut vorbereitet wird auf Klausuren in vielen Fächern und auch es Angebote gibt, wie zum Beispiel Tutorien und so weiter, die man wahrnehmen kann. Und ich muss schon sagen, dass es an der Uni das Klima relativ gut ist. Es herrscht schon eine gewisse, also man hat halt einen gewissen Erwartungspegel, den man erfüllen soll.
aber es macht schon Spaß, dort zu studieren.
Also es macht schon Spaß, da zu studieren. Es ist ja immer schon mal gut, wenn man sowas sagen kann.
Und nur weil das so ist, stellt er sich überhaupt seinem Problem. Und das erklärt er sich dann selbst so.
Also man hat erst einen sehr hohen Erwartungsdruck an sich selbst. Ich bin da immer so ein bisschen Perfektionist, was auch dazu beiträgt, dass man zu Prüfungsangst neigt. Und ja, das hat halt alles ganz, ich nenne es mal normal angefangen. Also man hat halt sich auf eine Prüfung vorbereitet und in der Prüfung hatte man dann halt einen Blackout.
Mehr über Nico und seine Aussetzer hört ihr gleich nach den Nachrichten, und zwar in unserer Sternzeit-Reportage Blackout, das Ende des Wissens, wie ein Student mit seiner Prüfungsangst lebt.
Sternzeit, das Jugendmagazin im Domradio. domradio-sternzeit.de.
Blackout, das Ende des Wissens, so heißt unsere Reportage heute. Wir begleiten Nikolai Treude. Er studiert an der Ruhr-Universität in Bochum Maschinenbau und er leidet an Prüfungsangst. Jetzt hat uns Nico eben schon einen kleinen Einblick gegeben, wie sein Studium so aussieht, nämlich ziemlich vielfältig. Also alles, was er so lernt, hat er uns schon so ein bisschen angerissen. Aber das alleine hat ja jetzt noch nicht so viel mit seinem eigentlichen Problem zu tun, nämlich mit der Prüfungsangst.
Das stimmt natürlich. Aber ich finde, es ist ja natürlich auch wichtig, dass man einfach einsortieren kann, wo so Probleme halt auftauchen können.
Und dieses ganz spezielle Problem, was der Nico hat, seine Prüfungsangst, fing die denn erst in der Uni an?
Nee, das war auch schon früher in der Schule so bei Nico.
Ja, also ich hatte es schon in der Schule mehr oder weniger gehabt. Ja, mal so zwischendurch, so irgendwie Unterstufe. Das war jetzt aber nichts Wildes im Endeffekt. Das hatte man halt mal zu gewissen Themen und dann war es halt wieder weg.
Hattest du das immer bei den gleichen Fächern oder war das zufällig?
Ja, halt immer, kam halt drauf an, wie die Themen lagen, sagen wir mal so. Wenn man so ein Thema hatte, was natürlich einem jetzt schon nicht so dolle lag, dann neigte man auch mal dazu, das eher dann zu vergessen, anstatt Themen, die einem liegen.
Aber jetzt nicht grundsätzlich Mathe nie oder so?
Nö, eigentlich nicht. Also das war, wenn schon mal gestreuter und so weiter. Also das hat auch mein Deutsch passiert oder sonst wo. Aber da hat man auch ehrlich gesagt sich nicht so viel rausgemacht. Und dann kam das irgendwann so 12-2 halt wieder. Also in der 12-2 halt dann in Mathe irgendwann mal angefangen so, boah, Blackout, das ist richtig mies. Man hatte sich dann da irgendwie so ein bisschen mitgezogen bis zur 13.2 und dann ging das wieder. War halt immer ärgerlich, weil ja im Endeffekt Abi ist ja schon wichtig, dass man da die Noten halt, die Vornoten stimmen und so weiter. Und da hat das dann quasi wieder so ein bisschen angefangen und ist dann wieder abgeflaut.
Also es hat immer wieder angefangen, wieder abgeflaut, klang aber so, dass es eigentlich eher besser wird. Und dann würde ich sagen, Nico hat die Lücke gehabt.
Könnte man jetzt schnell meinen, aber es kam natürlich, wie es kommen musste. Es fing dann wieder an. Einerseits ist das natürlich gut, wenn es dann auch wieder aufhört. Andererseits, man kann sich halt auch nie sicher sein, ob es nicht doch wieder losgeht.
Das heißt, der Nico lebt in so einem ständigen Gefühl der Unsicherheit und weiß nie, schlägt die Prüfungsangst bald wieder zu.
Ja, genau. Und das ist es eben, was diesen Stress erzeugt. Also diese Unsicherheit erzeugt Stress. Und Stress ist einfach der häufigste Grund für das Auftreten von Prüfungsangst.
Also ein Teufelskreis.
Ein ganz, ganz fieser Teufelskreis. Und deswegen, pünktlich zu den Klausuren ging es dann in der Uni wieder los.
Und so bei der Uni habe ich mir da erst gar keinen Kopf drum gemacht, weil ich dachte so, komm, das ist jetzt hier alles ein bisschen was anderes, das kriegst du hin. Wie sieht's aus? Und das hat dann auch so in der Klausurphase quasi angefangen. Also, da war es irgendwie eine Aufgabe, dass der Dozent meinte so, ja, hier, da können sie da nicht die und die Sachen angeben. Und dann habe ich mich total verrückt deswegen gemacht. Man hat auch so ungefähr gesehen, bis wo ich geschrieben hatte zu dem Zeitpunkt, wo das dann anfing. Weil davor halt auch alles mehr oder weniger richtig bearbeitet. Klar, ein paar Punkte mal hier abgezogen, mal ein paar Punkte da abgezogen. Das ist ja jetzt auch nicht so die Welt, aber danach wurde es halt echt nicht besser.
Oh je, da geht der Nico schon einigermaßen stressfrei an seine Uni und trotzdem holt ihn die Prüfungsangst wieder ein. Heißt also, auch Stressvermeidung ist nicht das Patentrezept gegen Prüfungsangst.
Was soll ich da noch sagen? Ich meine, es gibt halt nun mal kein allgemeingültiges Rezept, wo man sagt, ich mache das und dies und dann habe ich auf gar keinen Fall Prüfungsangst. Es gibt Faktoren, die Blackouts begünstigen, wie zum Beispiel Stress. Wenn man die dann ja fast ausschalten kann, ist nur das Risiko zum Blackout gesenkt. Aber es kann halt dennoch passieren.
Und wenn es dann trotz allem passiert, dann kann ich mir jetzt vorstellen, gerät der Betroffene so richtig unter Druck.
Ja klar, ich meine, das geht dann ja auch ganz schnell. Oder auch ja, die Eltern, die dazu beitragen, ne? Die können ja auch einen gewissen Erfolgsdruck ausüben. Aber Nico hat da ganz coole Eltern, die ihn da wirklich unterstützen.
Ja, also schon, die unterstützen mich da ja schon weitestgehend. Das Gute ist ja, dass ich jetzt ja auch in der WG wohne. Da habe ich jetzt nicht so dann immer die Eltern in meinen Ohren, die sagen, ja, hier und wie sieht's aus. Ich glaube so, was da eher einspielt, ist auch momentan so das System halt, ich möchte halt nicht von meinen Eltern abhängig sein und so weiter. Deswegen habe ich zum Beispiel BAföG genommen. Und dass da halt dann von Anfang an schon wieder gesagt wird, Regelstudienzeit und so weiter und so fort. Wo ich da auch meine, dass es vielleicht vor dieser Regelung etwas besser gelaufen ist. Wenn ich da mal so meinen Cousin gehört hatte, da konnte man ja dann schon mal so mit zwei Semestern mehr rechnen, was auch wieder Druck halt rausnimmt. Also momentan wird einfach auf die Studierenden sehr viel Druck, finde ich, über die Schiene ausgeübt.
Also bei BAföG jetzt?
Ja, zum Beispiel. Oder auch einfach, dass halt die Erwartungshaltung halt sehr hoch ist.
Sprich, schnell fertig werden, schnell in den Beruf, meinst du jetzt?
Ja, genau das. Also dieses, sie sind 25 Jahre alt und hätten am besten schon mal 10 Jahre Berufserfahrung gehabt, spielt ja im Endeffekt auch noch ein, was dann wieder vom Arbeitgeber herkommt. Wo ich auch meine, dass der menschliche Verstand doch soweit gereift sein sollte, gewisse Sachen ausschließen zu können. Aber naja, man wird ja immer eines Besseren belehrt, wenn es um Logik geht.
Du siehst also, auch Lebensumstände können Stress erzeugen.
Aber ich will nochmal einen Schritt zurück. Du müsstest nochmal erklären, was der Nico da mit dem BAföG genau gemeint hat. Also was genau ist nochmal BAföG und warum kann das einen Druck ausüben?
So, ja, also BAföG ist Geld, das man als Student bzw. Studentin vom Staat beantragen kann, um das erste Studium zu finanzieren, sollten die Eltern nicht sehr viel Geld verdienen. Das nennt man auch Studienbeihilfe, glaube ich. Ja, BAföG gibt es die anderthalbfache Regelstudienzeit. Das heißt, bei einem Bachelor, der geplant ist mit 6 Semestern, bekommt man 9 Semester, also 4,5 Jahre lang, dieses Geld vom Staat. Wenn man länger braucht, ja, dann muss man schauen, wo man das Geld herbekommt.
Das heißt also, wenn Nico unabhängig sein will von seinen Eltern, muss er jetzt schön schnell fertig werden mit seinem Studium, sonst gibt es kein Geld mehr. Und ja, das macht dann wieder jede Menge Stress und Druck und das ist natürlich dann hart für ihn.
Genau. Oder er sucht sich einen Job, aber das ist halt alles Stress. Und ja, das sagt Nico ja auch selbst, ein ganz schöner Druck, der da auf diese Studierenden ausgeübt wird. Aber auch seine Freunde an der Uni sind ja auch für ihn da, zumindest die, die von seiner Prüfungsangst wissen.
Ein Teil weiß es, ein Teil weiß es nicht, sagen wir es mal so. Also die halt, mit denen man halt so studiert und so, die wissen halt schon darüber Bescheid. Ja, und sonst so halt Freunde, die jetzt sich jetzt nicht so für den Bildungswerdegang interessieren, sondern eher jetzt für Hobbys und so weiter. Ja, da redet man halt auch dann nicht so drüber.
Und unterstützen die dich dann aber auch? Zumindest die Kommilitonen?
Also die, die es wissen, tun das auf jeden Fall. Ich glaube, die wirken manchmal so, also ob es immer klappt, ist dann so die Sache, aber die versuchen halt so einen, wie soll ich das ausdrücken, ja, eine positive Motivation an den Tag zu legen, so mit nach dem Motto, ja, ist jetzt ja gar nicht so schwer, da kriegst du schon hin. Ich meine, hier, du warst ja auch bei uns, wir haben ja zusammen in der Lerngruppe gelernt, also da warst du jetzt auch nicht, ja, blöd bei den Aufgaben, hast ja auch oft Lösungswege gefunden und so weiter und so fort. Auch wenn es manchmal heißt, oh, da musst du dich aber immer ranhalten, das ist dann halt immer so ein leicht flaues Gefühl, aber naja, muss man mit leben.
Und immerhin versuchen seine Freunde und Kommilitonen ihm zu helfen, wo sie können, ne?
Ich denke, das ist auch einfach ganz wichtig. Ich meine, die Uni besteht ja im Prinzip aus Prüfungen oder, wie es im Universitätsdeutsch so schön heißt, Leistungsnachweisen. Ja, und wenn man sein Wissen ja nicht nachweisen kann, obwohl man gelernt hat, dann ist das natürlich schlecht.
Ja, das ist ziemlich mies, wenn man unter Prüfungsangst leidet. Unser Thema heute in der Sternzeit-Reportage, der Titel der Sendung Blackout, das Ende des Wissens. Und gleich geht's weiter. Dann schauen wir uns mal an, wie sich der Nico eigentlich auf seine Prüfung vorbereitet.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Und da begleiten wir heute Nikolai Treude. Er leidet an Prüfungsangst und hat uns schon ein bisschen erzählt, seit wann er solche Ängste hat, wo sie seiner Meinung nach herkommen und wie sie immer wieder zu Blackouts in den entscheidenden Momenten führen.
Ich wollte möglichst ja auch nah miterleben, wie das bei Nico so läuft. Und da habe ich ihn natürlich dann auch mal zu einer Klausurvorbereitung ja begleitet.
Jetzt sind wir ja auf dem Weg zur Ruhr-Uni, weil du noch irgendwie ein Buch brauchtest zum, ich weiß gar nicht, über was schreibst du überhaupt deine Klausur jetzt als nächstes?
Die nächste ist Werkstofftechnik. Das geht über 2 Semester. Und ja, da wollte ich mal gucken in der Bib, ob die da vielleicht noch ein Buch haben, was da hilft, weil unser Dozent hat uns da ein Buch empfohlen, was jetzt auch ein paar Kommilitonen von mir hatten und die sagten, das wäre ziemlich hilfreich gewesen.
Worum geht es in Werkstoff? Okay, es geht um Werkstoffe. Huhu, aber was heißt das im Genauen?
Ja, Werkstoffe ist ja eigentlich ein großer Überbegriff. Da kann man unter anderem, Holz ist auch schon ein Werkstoff, wenn man so will. Was uns halt interessiert, sind da eher Polymere, also Plastik, mal ganz einfach ausgedrückt, und Keramiken. Aber auch halt Metalle, weil Maschinenbau bezieht sich halt immer noch in vielen Bereichen auf Metalle, auch wenn in manchen Bereichen jetzt schon Polymere und Keramiken Einfluss nehmen. Ja, und wir beschäftigen uns halt damit, in Werkstoffe damit, wie ist der Werkstoff aufgebaut.
Polymere, also ich verstehe nur Bahnhof, du hast ja echt ein tolles Thema ausgesucht, ne?
Ja, eigentlich war das ja mehr Zufall, aber ich gebe dir recht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde das Thema wirklich interessant.
Ja, ich glaube, da gehen die Meinungen auseinander. Das ist ja auch gut, dass jeder Jack da anders ist, ne?
Genau. Und weißt du auch was, Hilde? Der Nico kann das ja schon echt gut. Ich meine, er hat das auch schon sehr souverän erklärt. Und ja, deswegen hat er auch mir gleich auf der ganzen Fahrt schon mal so immer wieder erzählt, worum es eigentlich geht.
Bei uns an der Uni ist halt die Nickel-Titan-Legierung relativ weit in kommen, die wird in der Medizin genutzt. Das ist ein sogenannter Formgedächtniswerkstoff. Und jetzt hier am Beispiel, wir sitzen hier im Auto. Hättest du dein Auto aus Formgedächtniswerkstoffen herstellen lassen, abgesehen davon, dass es sehr teuer ist? Und wir fahren jetzt mal einem auf, dann holt man sich den Heißluftföhn, geht da drüber und dein Auto ist wie neu.
Das heißt, ich kann damit einfach mein Auto reparieren quasi, weil Gedächtnis, weil sich das Metall erinnert, wie es immer aussah.
Ja, da hatten wir auch in der Vorlesung mal einen Versuch zugemacht. Man hat davon einen Draht sich gebaut, hat den quasi so gut es ging verknotet. Und jetzt denkt man natürlich, ja gut, aus der Form kommt er nicht mehr raus. Nein, der Formgedächtniswerkstoff war danach wieder kerzengerade.
Das musst du alles lernen für diese Klausur.
Also man muss für die Klausur halt unter anderem die Herkunft von Werkstoffen wissen, so ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund halt davon. Also wann war die Bronzezeit, wann war die Eisenzeit und so Scherze, bis halt wirklich dahin zu, wie sind Werkstoffe aufgebaut und ja, auch Werkstofffehler und halt Prüfungsverfahren. Also zum Beispiel Achsen muss man ja auf ihre Belastung testen. Und da gibt es halt verschiedene Prüfverfahren, die man halt wissen muss. Das wurde auch im Praktikum gemacht. Ja, um halt das ermitteln zu können.
Ja, bei so viel Stoff, da kann die Angst doch wirklich schnell Überhand nehmen. Ich sag mal, Stichwort überlernen.
Ja, und dann in der zweiten Klausur klar gesagt, komm, das darf nicht wieder vorkommen, noch mehr dafür getan. Und halt wirklich irgendwie 12 Stunden und mehr am Tag gelernt.
Aber kann das nicht auch dann zu Überlernen führen, also wenn man zu viel lernt? Also kann ja auch passieren.
Ja, das Blöde bei der Prüfungsangst ist und beim Prüfungsstress ist, dass das so weit gehen kann, dass man einfach, also man lernt oder versucht es zumindest, also weil wirklich Lernen ist in der Situation ja nicht mehr dann möglich, weil, wie du schon gerade ansprachst, das Überlernen dann zum Tragen kommt. Ja, also im Endeffekt hat man sich überlernt und dann kam halt in Mathe auch dann irgendwann der Blackout. Und das ging halt so weit, dass man dann, also ich bin in die letzte Klausur echt reingegangen und dachte so, ich bin blöd, ich krieg das alles nicht auf die Reihe, das kann nicht sein.
Ah, schon wieder ein Blackout. Also wie er es auch macht, macht das falsch, oder?
Es ist einfach ein Riesenproblem für die Betroffenen. Und du siehst es ja auch, da kommt jetzt Nico ja einfach nicht so schnell raus, ne? Also lern halt einfach mehr, ja. Das ist so ein Tipp, den gibt man halt leicht und dann, ne, hast du zu viel gelernt und dann kommt wieder der Druck von außen. Und ja, das ist wieder diese Spirale und das ist alles andere als hilfreich.
Also das hört sich tatsächlich ziemlich schwierig an. Nochmal auf die Angst zu sprechen kommt. Was für Ausmaße kann denn so eine Prüfungsangst überhaupt ausnehmen? Wie äußert sie sich? Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, also ich finde, bei Nico hat das schon ganz schön extreme Ausmaße angenommen.
Nur dann hat sich die Prüfungsangst halt immer weiter gesteigert. Das ging echt so weit, dass ich 3 Stunden geschlafen habe und der Rest des Tages aber dann wach war, was natürlich auch nicht normal ist. Also ich hatte kein Hungergefühl, kein Durstgefühl mehr. Also ich habe mich irgendwann gesagt, komm, hier stellst du dir 2 Flaschen Wasser hin und die ziehst du am Tag weg. Weil ja auf Dauer das alles etwas ungesund ist und von Schwindel bis allem Möglichen. Also man hatte echt so eine Art Paranoia zum Schluss.
Also das klingt wirklich schrecklich und ich frage mich, gibt es gar keinen Lichtblick für Nico, also eine Hoffnung, wie er aus diesem Teufelskreis ausbrechen kann?
Doch, doch, keine Sorge. Es ist ja noch längst nicht alles verloren. Nico hat sich ja bisher auch nicht unterkriegen lassen und er hat auch Gegenmaßnahmen gefunden. Aber was für welche, das verrate ich erst gleich.
Gegenmaßnahmen gegen seine Prüfungsangst und diese Prüfungsangst, die ist heute Thema bei uns in der Sternzeit-Reportage. Von Stress bis Paranoia ist alles dabei, aber es gibt eben auch Möglichkeiten, was dagegen zu tun. Mehr gleich nach unserem Pimp My Prayer zur vollen Stunde.
Domradio Sternzeit. Pimp My Prayer.
Im Vergangenen kann man schwelgen, in der Zukunft kann man planen und die Gegenwart kann man verändern.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Die Sternzeit und zwar heute mit
Christoph Naue
und mit mir, Mathilde Regenita. Und eben im Pimp My Prayer, da haben wir unseren Protagonisten gehört, Nikolai. Was war das für ein Text und warum passt der so gut zu ihm?
Das war ein Sprichwort, das er sich mal auf die Fahnen geschrieben hat. Wenn man das auf seine Prüfungsangst übertragen will, so wie er es mir gesagt hat, dann kann man natürlich in vergangenen Leistungen schwelgen beziehungsweise sich damit fertig machen lassen oder einfach in der Gegenwart leben und mit dem Plan, was man hat, um damit ja im Leben einen festen Stand zu bekommen.
Und das heißt, jede neue Gegenwart bietet immer auch die neue Chance, diese Angst einfach hinter sich zu lassen.
Genau. Es bringt nicht, sich in diesem Vergangenen einfach, ja, im Vergangenen zu leben, weil da kommt man ja her und das ist ja nichts für die Zukunft.
So sieht's mal aus. Und unsere nächste Zukunft, die sieht jetzt so aus, dass wir uns mit Maßnahmen gegen Prüfungsangst beschäftigen. Bis gleich.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Und in unserer heutigen Reportage mit dem Titel Blackout, das Ende des Wissens, da begleiten wir Nikolai Treude. Er leidet an Prüfungsangst, leider. Und Christoph, du warst bei seinen Prüfungsvorbereiten mit dabei.
Genau. Und wir waren ja auf dem Weg zur Bibliothek und bei so einer Strecke, da kommt man ja zwangsläufig ein wenig ins Plaudern.
Wir haben eben schon gehört, wie Nico dir bis ins Detail seinen Werkstoffstoff erklärt hat.
Oh ja.
Er hat aber noch andere Dinge erzählt, ne?
Genau. Zum Beispiel von seiner Strategie, wie er gegen diese Prüfungsangst vorgeht.
Und was hast du dann getan? Ich meine, okay, Problem erkannt, aber Gefahr gebannt ist dann ja noch nicht.
Nee, bei weitem noch nicht. Dann habe ich halt mich auf der Uni-Seite ein bisschen schlau gemacht und auch ein paar Kommilitonen gefragt, da ich hier in der Fachschaft tätig bin. Hat das natürlich kann man da auch drüber ein paar, oder auch so, für jeden, der so studiert und Prüfungsangst hat, immer mal sich auf den Uni-Seiten schlau machen zum Thema Prüfungsangst oder halt mal die Jungs in der Fachschaft fragen und die Mädels, weil im Endeffekt können die einem vielleicht auch weiterhelfen. Und ja, ich habe dann halt den Tipp gekriegt, dass es da an der Uni für ein Programm gibt, von der Studienberatung aus, und habe dann halt dort einen Termin gemacht. Leider habe ich das halt zu spät gesehen und hatte nicht mehr in die Gruppe reinkommen können. Das mache ich jetzt im nächsten Semester, aber ich hatte dann halt Einzelberatung in dem Sinne, wo man einfach mal so die Knackpunkte drüber angesprochen hat und so nach und nach versucht, dagegen vorzugehen. Das hat schon geholfen, und habe dann noch beim Bekannten, der Sozialwissenschaften in die Richtung studiert hat, der so ein bisschen Streetworker ist und auch halt sich mit Themen im Studium auskennt, getroffen. Und wir haben da so ein Reframing gemacht, das heißt, man guckt sich nochmal die ganzen Faktoren an, weil klar, beim Studium schwingt auch immer so ein bisschen mit der Leistungsdruck, je nachdem, wenn man BAföG hat, natürlich auch, das ist auch, dass man halt natürlich auch in einer gewissen Zeit fertig sein muss, was ja früher auch ein bisschen anders geregelt war und. Und dass einfach halt der Erwartungsdruck an den Universitäten ziemlich gesteigert worden ist durch dieses Bachelor-Master-System.
Also die Unis haben das Problem verschärft, aber sie haben das Problem offensichtlich auch als Problem erkannt, oder?
Genau. Seit der Einführung des Bachelor-Master-Systems hat sich auch die Zahl der Fälle mit Prüfungsangst und Versagensängsten deutlich erhöht. Und nun kümmern sich die Unis meist selbst um Gegenmaßnahmen. In Nikos Fall haben sie ihm jetzt Übungen angeboten, um eben gegen die Panik vorzugehen, damit er sie eben verliert oder zumindest wenigstens weiß, wie man damit umgehen kann.
Also es wurde mal grundlegend so über die Faktoren gesprochen und was man dagegen tun kann. Natürlich ist dann auch immer so die Sache, während der Prüfungsphase sagt sich ja jeder natürlich auch, ich muss nur lernen, was irgendwo eine falsche Herangehensweise ist, weil wenn man den sozialen Faktor oder auch mal Sport außen vor lässt in der Zeit, ist man total unausgeglichen und man ist halt nicht mehr so aufnahmefähig. Und dann wurden halt auch solche Sachen angesprochen oder halt auch strukturierteres Arbeiten, weil ich kenne es von vielen auch, oder es war halt auch mein Fehler im ersten Semester, man hat sich halt alles bis ganz zum Schluss vor den Prüfungen aufgespart und man hat zwar Sachen vorbereitet, aber eigentlich nicht so, wie es hätte sein sollen. Das ist halt so der typische, ich nenne es jetzt mal das typische im ersten Semester, man weiß halt noch nicht so, wie man es macht, man ist halt noch viel aus der Schule gewohnt. Aber ja, das hat sich dann alles ein bisschen umentwickelt. Und ja, jetzt muss ich halt, habe ich halt gesehen, dass ich jetzt im Semester, also es anders strukturiere und halt mir einen Arbeitsplan mache und quasi während der Prüfungsphase dann weniger Lernzeit verbringe, um halt, ich sag mal, mich auch mit anderen Dingen beschäftigen zu können, wo man das Gehirn einfach ausschalten kann, damit man wieder aufnahmefähiger ist.
Also fassen wir zusammen, man braucht einen Ausgleich, also sprich Sport oder ähnliches. Ja. Man muss sein Studium anders strukturieren und man muss rechtzeitig anfangen zu lernen. Habe ich noch irgendwas vergessen?
Ja, halt diese Faktoren, wo man sich Druck mitmacht, dass man die sich nochmal anguckt. Und das ist halt diese Form des Reframing gewesen, dass man einfach mal durchgeht, wie sieht es eigentlich aus und einfach mal das vom anderen Winkel aus betrachtet. Und da wird auch ziemlich viel Stress rausgenommen und das finde ich eigentlich sehr gut. Also ich bin momentan dadurch auf so ein Level gekommen, wo ich sagen kann, ja gut, ich schreibe jetzt eine Prüfung. Es läuft erstmal alles so seinen geregelten Gang. Wenn Probleme auftauchen, dann kümmere ich mich dann, wenn die da sind, darum und mache mir nicht davor jetzt so den Kopf. Also man kann sich auf Sachen zwar vorbereiten, aber wenn es halt spruchreif wird, dass man sich dann erst drum kümmert und nicht, dass man halt im Hier und Jetzt eher bleibt und ja. Das hat halt schon dazu beigetragen.
Mit dem im Hier und Jetzt bleiben, das war ja genau das, was wir gerade schon hatten im Pimp My Prayer. Ne? Jedenfalls hat es offensichtlich ja dazu beigetragen, dass es dem Nico heute schon ein bisschen besser geht mit seiner Prüfungsangst. Und sein Prinzip dabei ist, bloß nicht lange vorher schon Panik schieben, ob die Prüfungsangst wieder zuschlägt, oder?
Genau, aber es ist ja auch genau das, was ich schon gesagt habe. Man darf sich einfach nicht selbst unter Druck setzen, egal aus welchen Gründen.
Ja, aber das ist natürlich immer leicht gesagt, ne?
Wenn ich das jetzt mal auf den konkreten Fall Werkstoffklausur beziehe, heißt das jetzt was? Also wie hast du dich jetzt auf diese Klausur vorbereitet oder wie bereiten wir uns jetzt gleich auf die Klausur noch vor?
Ja, also ich werde mir jetzt an der Uni gleich noch das Buch noch dazu holen. Und ich habe halt schon im Semester ein bisschen was dafür gemacht. Also ich habe die Skripte durchgelesen, habe mir nochmal Material von Kommilitonen geholt, was ich halt noch durchgehen kann, habe mein Material dazu gezogen, mach mir noch eine Zusammenfassung, schreibe ein paar Karteikarten und dann heißt es, dass quasi über Karteikarten, dass in 3 Wochen das Wissen der Skripte und der Übungsklausuren, die ich habe, in sich aufnehmen quasi, dass man dann gut vorbereitet in die Klausur gehen kann, weil ich finde immer noch eine gute Klausurvorbereitung nimmt viel Druck raus. Man kann nicht immer alles schaffen, also man hat immer ja das Gefühl, man hat nicht genug getan. Aber wenn man sagen kann, ich weiß schon mal mindestens mal 80%, dann ist das schon mal ein guter Ansatz, weil ich glaube, jemand, der alles können muss bei großen Themengebieten, ist möglich, aber nicht in einer gewissen Zeit und auch nicht in den Ausmaßen, weil man hat ja auch andere Klausuren, die man noch schreiben muss.
Also ich habe jetzt daraus gehört, man sollte sich einen möglichst realistischen Blick zulegen, was zu schaffen ist und was eben nicht. Und im Fall der Werkstoffklausur will der Nico jetzt also eben so viel lernen wie möglich. Und zwar mit Hilfe von Karteikarten und mit Hilfe des Buches, das ihr gerade aus der Bibliothek geholt habt, oder?
Genau, und zwar mit ziemlich beeindruckendem Ergebnis.
Was bei seiner ganzen Lernerei bisher schon herausgekommen ist, ob er sich fit für die Prüfung fühlt, das sagt uns Nico gleich in unserem letzten Teil der Reportage Blackout vom Ende des Wissens.
Domradio Sternzeit. Reportage.
Wir sind unterwegs mit Nikolai Treude. Er leidet unter Prüfungsangst in seinem Maschinenbaustudium an der Ruhr-Uni Bochum. Wir haben auch schon ein bisschen was gehört, was es da für Gegenmaßnahmen gibt, so ganz allgemein. Und was Nico persönlich tut, um sich auf die als nächstes anstehende Werkstoffklausur vorzubereiten. Und da hat er dir noch ein bisschen was zu erklärt, ne?
Eigentlich nichts Besonderes. Also ich hatte ihn mal, noch mal kurz vor seiner Klausur besucht. Ich glaube, das war 2 Tage vorher und da lagen so ein paar Metallquader. Ne? Also das ist die dreidimensionale Form des Rechtecks. Ich musste echt nochmal nachgucken, wie das heißt. Das wusste ich schon gar nicht mehr.
Quader.
Ja, Quader. Was. Genau. Heute nochmal Geometrie. Und manche waren so stark verbogen und manche waren auch einfach in der Mitte gebrochen. Und ja, Metall war gebrochen. Und genau so ein Metallquader ist auch auf dem Bild, was wir auf der Homepage domradio-sternzeit.de mit Nico drauf zu sehen haben.
Es sieht halt so aus wie in deinem Übungsheft hier.
Ach so, das meinst du. Ja, das sind
Das sind alles Metallteile. Für mich sind es rechteckige Metallteile.
Das ist eine Probe für den Kerbschlag-Biegeversuch, wenn man es mal genau nimmt.
Wie bitte?
Kerbschlag-Biegeversuch.
Ah.
Also, das hier ist es draufgestanzt.
Also um das mal zu erklären, das sind rechteckige, ist das Stahl? Ist das Metall? Was ist das?
Ja, das ist Metall, definitiv.
Es ist kalt.
Gehen wir mal vom Idealfall aus, ich habe hier irgendwo auch eine C45. Jetzt sagen wir, das ist eine C45-Probe.
Natürlich ist das eine C45-Probe. Das sehe ich sofort. Richtig. Als Fachmann erkenne ich das sofort.
Eigentlich, wir hatten hier mal Nummern drauf gestanzt. Jetzt habe ich leider das Blatt nicht zur Hand, was die Kennnummer hier, die wir reingestanzt haben, bedeutet. Wir hatten verschiedene Werkstähle. Zum Beispiel C45, das ist so ein Allzweckstahl C, chemisches Zeichen für Kohlenstoff.
Das kann ich noch.
Und dann kommen halt die Anteile, 45, nicht 45%, sondern ja doch.
Und das sind dann halt diese, die jetzt hier in dem Übungsheft sind, Zeichnungen vom Querschnitt oder was? Also,
nein, das ist auch kein Querschnitt. Das ist das Ende eines Versuchsablaufes.
Hoch, ehrlich gesagt, mir schwirrt jetzt ein bisschen der Kopf.
Ja, das hat man ja auch gehört, ging mir nicht anders.
Das stimmt, das hat man ein bisschen gehört, aber im Gegensatz zu dir hat der Nico wirklich einen total souveränen Eindruck gemacht, so als hätte er jetzt seinen Stoff voll drauf, oder meine ich das nur?
Nö, du hast vollkommen recht. Er war auch vollkommen entspannt und selbstsicher und das habe ich ihm dann auch gesagt.
Klingt auf jeden Fall hochinteressant, ein bisschen kompliziert.
Ah ja, stimmt ja. Naja, also es ist relativ einfach. Man guckt...
Das sagst du jetzt. Ich hoffe, dass das in der Prüfung immer noch für dich einfach ist.
Ja, hoffen wir das mal weiterhin. Also das auf jeden Fall. Aber ich meine, wir könnten ja mal etwas frische Luft schnappen.
weil zu viel Beschäftigung an einem Tag.
Okay, ich verstehe. Ja gut, dann gehen wir mal raus.
Also sieh mal eine an. Der Nico ist nicht nur im Stoff sicher, sondern er achtet jetzt wirklich auch darauf, dass er genügend Ausgleich bekommt, mal raus an die Luft und so. Eigentlich konnte die Klausur doch da kommen, oder?
Ja, eigentlich schon. Hatte ich auch gedacht. Und ja, Nico auch. Und ja, dann bin ich am Tag der Klausur zu ihm gefahren, ja, um ihm quasi beim großen Finale in der Uni beizustehen.
Nico, wie schaut's aus? Vorbereitet?
Ja, vorbereitet schon, aber ja, es hat mal wieder angefangen.
Nicht ernsthaft?
Ja doch, das ist schon blöd. Das ist 3 Wochen Vorbereitung umsonst, so nach dem Motto. Also ich habe gerade echt nur noch einen Bruchteil drin von das, was ich noch vor ein paar Tagen konnte.
Willst du es trotzdem versuchen?
Mal gucken. Also ich bin da noch relativ unschlüssig. Wenn das aber eh so weitergeht, da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Weil im Endeffekt lohnt sich das dann auch nicht, weil so eine Prüfungsangst ist ja auch mal mit, ja, mit so ein paar körperlichen Reaktionen darauf getriggert. Also, dass man zum Beispiel, dass einem schlecht geht, dass man halt nicht schlafen kann und so. Und wenn man halt total kaputt dadurch ist, ist das jetzt nicht gerade der Klausur und der Konzentration in der Klausur zuträglich.
Was bedeutet das, wenn man durchfällt?
Also man hat ja mehrere Versuche, kommt halt auf die Uni an und ja, im Endeffekt wäre das halt dann halt ein Versuch, den man weniger hat. Also das geht dann ja mal noch, aber ist halt auch immer so ein Abwägen.
Also eventuell dann nachschreiben, heißt das dann für dich?
Ja, genau. Also zur Not halt nachschreiben, aber es ist halt auch so die Sache, man bereitet sich ja auch eine Zeit lang vor, ob man es dann nicht doch noch versucht. Das werde ich dann noch ganz kurz vor knapp entscheiden.
Also fahren wir jetzt erstmal zur Uni und gucken dann.
Boah.
Alles klar. Dann machen wir uns mal auf den Weg.
Oh nein, jetzt ist es doch wieder passiert.
Oh nein, trifft es ganz gut. Übrigens nochmal, ich habe mich mal erkundigt, wie das mit dem Durchfallen ist. Wenn man 3-mal durch dieselbe Prüfung fällt, ja, dann hat man Studienverbot für sein Fach in ganz Deutschland und das bedeutet, er dürfe dann in ganz Deutschland keinen Maschinenbau mehr studieren.
Und das wollen wir dem Nico ja wirklich nicht wünschen. Wie sieht's denn aus? Hat er die Klausur am Ende mitgeschrieben?
Nee, hat er nicht. Er hat sich dann doch noch abgemeldet via Krankenschein. Das bedeutet, dass er keinen Fehlversuch hat und trotzdem nicht mitschreiben muss. Und jetzt warten wir quasi gemeinsam, ich stehe jetzt das mit ihm zusammen durch, auf seinen Nachschreibtermin in den Sommersemesterferien. Das heißt dann Ende Juli, Anfang August wird es dann soweit sein.
Puh, der arme Kerl. Dann drücken wir ihm jetzt auf jeden Fall jetzt schon mal die Daumen, dass er dann die Nerven behält und dass es dann gut läuft und er die Klausur besteht. Wissen tut er ja genug. Das ist nicht das Problem, das haben wir schon gehört. Als kleines Dankeschön für die Zeit, die er uns geopfert hat und die Offenheit, mit der Nikolai sich dir gezeigt hat und von seinen Problemen erzählt hat, möchten wir ihm noch einen Musikwunsch erfüllen. Was hat er sich gewünscht?
Er wünscht sich von C-Stick Steve. Boah, das ist, ich
nicht
liebe.
C-Stick.
C-Stick Steve, den sichtkranken
Zungenbrecher,
Steve.
Ne?
Genau. Mit Don't Know Why She Loves Me, But She Do.
Und das kommt jetzt hier exklusiv für Nico. Danke, Nico.
Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio. domradio-sternzeit.de.
Ladies and gentlemen, please give a big warm applause for Rose to Jazz.
Domradio Sternzeit. Abgehört.
Schöne Grüße in den Regen, die schickt der Musiker Christoph C. Hentner gerade nach Deutschland. Er ist nämlich im Moment unterwegs im Heiligen Land in Israel. Und was er dort erlebt, das lässt er alle auf seiner Facebook-Seite wissen. Nächste Woche ist er dann zurück, um in Deutschland Konzerte zu geben.
Am Samstag zum Beispiel in Reichelsheim im Odenwald und am Sonntag weiter in Kreuzwertheim in Unterfranken, ganz in der Nähe seiner neuen Heimat, dem Kloster Triefenstein, das von der evangelischen Christusträgerbruderschaft geführt wird.
Was ist das für eine Bruderschaft?
Die existiert schon seit den 60er Jahren und steht für eine zeitgemäße Evangelisation. Man kann sie sogar buchen, um für die eigene Kirchengemeinde mal neue Impulse zu bekommen, vor allem musikalisch. Die 12 Brüder leben ehelos, gehorsam und in Armut und folgen den benediktinischen Ordensregeln Ora et Labora.
Das klingt nach einem ziemlich strengen Lebenswandel.
So sieht es mal aus. Morgens um 6 geht es bei den Christusträgern dann los mit dem Morgenlob und dann kümmern sich alle um was Handwerkliches oder eben um die 90 Hausgäste im Kloster. Im Kongo und Afghanistan sind sie übrigens auch vertreten. Da geht es dann aber eher um humanitäre Hilfe und medizinische Versorgung und Bildung.
Dieser Vereinigung, dieser Bruderschaft hat sich der Musiker Christoph C. Hentner nun also verschrieben. Ist er bei denen so richtig eingetreten?
Nein, er selbst ist kein Bruder geworden, sondern lebt dort mit seiner Frau zusammen. Und er muss auch nicht jeden Tag vor Ort arbeiten, sondern kann sich auch weiterhin Zeit für seine Musikprojekte nehmen.
Das aktuellste Musikprojekt, das ist die CD mit dem Titel Ganz nah. Das ist so eine Art Best-of von ihm. Allerdings nicht aus dem Archiv zusammengestellt, sondern ganz neu eingespielt. Und ein Song darauf, der heißt Teil das Meer. Worum geht's?
Das Stück ist entstanden in Anlehnung an den Auszug Israels aus Ägypten und wie er im Alten Testament geschildert wird. Er überträgt diese Szene auf die heutigen Tage und sagt: Hinter mir Fragen, Aufgaben, Zweifel, die mich vorantreiben und nicht in Ruhe zur Ruhe kommen lassen können. Ich stolpere voran, so schnell ich kann, doch dann komme ich an einen Punkt, an dem es einfach nicht mehr weitergeht und ich bete, teil das Meer.
Ein Plädoyer fürs Innehalten, fürs Pausemachen und fürs Beten. Christoph Zehentner und teil das Meer.
Domradio Sternzeit. Abgehört. Domradio Sternzeit. Christina aus Pristina. Der Weg zu Gott ist gespickt mit 1000 Fragen.
Neulich nach Kirchencafé bin ich gelaufen über Kirchplatz und plötzlich gerutscht aus. Bin ich gerutscht über Messingplatte, der eingelassen war in Boden. Waren es 4. Stand auf ihnen Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Bin ich gerutscht aus über Lukas. Weiß ich mittlerweile, wer die 4 Männer sind? Sind es die 4 Evangelisten, die geschrieben haben Evangelien? Und Evangelium heißt frohe Botschaft. Wusste ich aber nicht, warum sie haben Symbole. Lukas hatte einen Ochsen auf Messingplatte und Johannes hat Engel gehabt. Wollte Künstler vielleicht sagen, dass Lukas ist ein dummer Ochse und Johannes lieb wie eine Engel? Doch sofort, nachdem ich gedacht hatte, das kam ein Licht aus dem Himmel und eine Stimme, die hat zu mir gesagt:
Ach, Christina, alle Evangelisten sind kluge Männer gewesen und wir Christen glauben auch, dass sie alle fromm und gut gelebt haben. Die Symbole bezeichnen nicht, wie sie gelebt haben, sondern wie ihr Evangelium beginnt. Matthäus wird als Mensch mit Flügeln dargestellt, weil er sein Evangelium mit der Geburt und dem menschlichen Ursprung Jesu beginnt. Markus wird als Löwe mit Flügeln dargestellt, weil Markus die königliche Macht von Jesus am Anfang seines Evangeliums beschreibt. Der geflügelte Löwe war als Symbol bei den Römern sehr beliebt. Lukas Symbol ist der geflügelte Stier, denn das Evangelium von Lukas beginnt mit einem Priester und die Priester früher haben öfter Stiere geopfert. Als 4. und letzter Evangelist kommt Johannes. Sein Symbol ist der Adler, weil er in der Einleitung seines Evangeliums wie ein Adler in den Himmel aufsteigt und über Jesus' Existenz am Anfang der Welt spricht.
Uiuiuiuiui, mein Kopf hat geläutet wie die Glocken von Kölner Dom. Aber nicht, weil ich gefallen war hin, sondern weil Erklärung war so lang und schwer. Habe ich nur behalten, dass Matthäus als Mensch dargestellt wird, Markus als Löwe, Lukas als Stier und Johannes als Adler und dass es zu tun hat damit, wie beginnt Evangelium. Habe ich mir überlegt, was wäre wohl mein Symbol? Meinte mein Neffe Kevin, dass es sein müsste Fragezeichen mit Flügeln.
Christina aus Pristina.
Die Sternzeit neigt sich ihrem Ende zu, aber in der nächsten Woche kommen wir wieder und dann ist ja schon hier in Köln der große Eucharistische Kongress und natürlich steht dann unsere Sternzeit auch ganz im Zeichen des Eucharistischen Kongresses.
Und wer die Sternzeit von heute nochmal nachhören möchte, kann dies tun auf www.sternzeit.de. domradio-sternzeit.de oder einfach als Podcast abonnieren. Dann kriegt ihr das immer direkt zugeschickt.
Wir sagen jetzt danke fürs Zuhören, wünschen noch ein schönes Wochenende und wir, das sind
Christoph Naue
und Hilde Regenita. Tschüss.
Tschüss.
Das war die Sternzeit. Das Jugendmagazin im Domradio.
Domradio.
Sternzeit